I think what I've seen through the 5 years of my life in Aleppo taught me a lot of things. And one of the main things for me, you know, like I don't care about being killed or being dead. This life, like I has whatever long time in it, and I really should do my best to my country and to myself and to my future and to my children through these years. So I feel like now it's so important what I'm doing, and I survived for a reason. And I think for me now, like this reason is this film and telling the story.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 11 mit Özgün Kaya.
Hallo, guten Tag.
Und der Journalistin und Regisseurin Wada Al-Khatib, deren Dokumentation über den syrischen Bürgerkrieg und über ihre Familie und ihre Tochter Sama vor Sama heute in die Kinos kommt. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Özgün, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Danke, dass ich hier sein darf. Es geht mir recht okay, gut, würde ich sagen.
Ja, ich muss kurz mal einmal zurückrudern und kurz erklären, wie es zu dieser Folge gekommen ist. Denn es ist so, dass ich natürlich so ein bisschen im Vorhinein durch die Wochen durchgehe und schaue, welche Filme laufen in Deutschland an. Und dann gucke ich so, okay, worüber lohnt es sich zu sprechen? Und ich hatte vor Sama diese Dokumentation, die ja in diesem Jahr auch bei den Oscars nominiert war, halt schon länger auf dem Schirm. Ich wusste, okay, der soll gut sein. Über den sprechen wir auf jeden Fall. Und dann kam aber die ganze Berlinale dazu, wir waren ja gerade auf der Berlinale, ne? Haben da 10 Podcast-Folgen gemacht und ich wusste immer, ich brauche noch GesprächspartnerInnen irgendwie, um darüber zu reden, und habe aber gemerkt, dass ich in dem Wust es gar nicht geschafft habe, den Kopf dafür frei zu bekommen, die Anfragen zu stellen. Also bin ich zurückgekommen und habe dann am Wochenende angefangen und gesagt, okay, ich muss jetzt mal schauen, wer kann mit mir darüber reden, wer hat vielleicht eine interessante Perspektive darauf und so weiter. Und dann habe ich auf Twitter gefragt, ne? Und dann hast du dich unter anderem gemeldet, was super cool ist, und wusste ich schon, okay, Özgün ist auf jeden Fall am Start. Kriegt man vielleicht noch irgendwen, der selbst in Syrien war, vielleicht eine Journalistin, die auch vor Ort war, die den Film einfach vielleicht nochmal mit anderen Augen irgendwie sieht als wir. Und dann habe ich von der Taz jemanden angefragt, der da Redakteur für den Nahen Osten ist, ein Deutscher, und dann habe ich ihn angefragt und dann hat er mich an eine andere Journalistin verwiesen und gesagt, ja, die hätte vielleicht Zeit, die kommt auch aus Syrien und so weiter. Und dann habe ich mit ihr geschrieben und dann hat sie mich angerufen und das war gestern Morgen und meinte, ja, ich treffe mich heute übrigens mit der Regisseurin, vielleicht kann die ja kommen. Und es ist wirklich für mich so Journalism in a nutshell ein bisschen, so man und Sendung produziert in a nutshell auf eine Art, dass man so weiß, fuck, wir brauchen noch Leute so. Und okay, vielleicht weiß ich gar nicht, ob wir die Folge machen können und so weiter, dann heißt es auf einmal einer vorher, die Regisseurin hat Zeit. Also später wird ja dann tatsächlich Wada Al-Khatib noch mit uns über den Film reden, was mich mega freut, aber was so ein bisschen auch für mich so das Wunder des Internets so ein bisschen ist, so wie schnell es dann doch irgendwie gehen kann, ja, irgendwie abgefahren, oder?
Ja, doch, wir können uns schon ein bisschen glücklich schätzen, in diesen Zeiten zu leben mit diesen Verbindungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Und ja, ich glaube, es ist halt im Journalismus allgemein echt überraschend, dass egal wie viel Vorarbeit und Recherche man leistet, Zufall, Glück und Eingebung spielen doch immer noch eine sehr große Rolle.
Ja, total, ne? Und ich normalerweise, das hat mir aber auch wieder gezeigt, man könnte viel offensiver noch Leute über Twitter öffentlich einfach anfragen, ne, die bei Filmen mitgearbeitet haben, weil mittlerweile, ne, über Skype, ich meine, du sitzt jetzt in Köln, ich bin in Leipzig, sie ist gerade in Berlin, aber wir haben ja auch schon mal mit Leuten in Amerika oder so geredet, also das ist alles irgendwie auch möglich. Ach, eine Sache noch, Eric Cohn von IndieWire, der da so mit der Hauptkritiker eigentlich ist, den hatte ich auch zur Berlinale angeschrieben, angetwittert, haben, glaube ich, viele mitbekommen, ob er Bock hat, mit mir zu reden. Das hat dann aber nicht geklappt. Genau, das ging dann doch nicht irgendwie wegen Terminschwierigkeiten. Also das Interview wird es nicht mehr geben. Und eine Sache, die wir gar nicht angesprochen haben, sorry, dass ich muss dich jetzt auch kurz damit zulabern, während wir auf der Berlinale waren, ist ja diese ganze Corona-Geschichte. Und jetzt hat man ja mittlerweile das Gefühl, dass die Berlinale noch das letzte Event war, was es überhaupt noch gab, bevor jetzt alles abgesagt wurde. Ich bin auch ein bisschen kränklich gerade. Ich hoffe, es ist nicht der Coronavirus, den ich mir da irgendwo eingefangen habe. Und gleichzeitig bedeutet das auch, wahrscheinlich tippe ich mal, das kann auch wahrscheinlich nicht stattfinden wird oder vielleicht nicht stattfinden wird. Also wir hatten ja das Ziel mit diesem Podcast zum ersten Mal dann dieses Jahr aus Cannes und aus Venedig zu berichten. Gestern kam ja die Nachricht, dass der neue Bond-Film verschoben ist auf November, der wäre eigentlich im April rausgekommen. Sie haben nicht offiziell gesagt, es ist wegen Corona, aber es las sich zwischen den Zeilen schon sehr so. Also ja, auch diese Situation wirft vielleicht so ein bisschen unsere Planung durcheinander, aber das wollte ich nochmal hier einmal angesprochen haben. Özgün, lass mal kurz über dich reden. Du hast ein, ich beneide ja jeden, der einen Philosophie-Podcast macht, und du bist eine dieser Personen, er heißt Keine Meinung.
Ach so, ja, seit Oktober ungefähr geht das, das mache ich zusammen mit Alexandros Duskos, und den habe ich auch halt übers Internet verständigen können. Es ist auch so über Zufall gelaufen, der hat eines Nachts, also selbst auch ein Philosophiestudent, auch im fortgeschrittenen Studium. Ganz schlauer Kerl, was Idealismus angeht auch. Das ist so auch so, und Materialismus und diese beiden Sachen. Ja, der hatte halt irgendwie nachts mal reingeschrieben, jo, ich würde mal gerne Philosophie-Podcast sehen in Deutschland. Ich bekomme da so wenig mit, und dann habe ich einfach zufällig, ich habe mir auch nicht viel dabei gedacht, gesagt, ja, ey, ich bin hier, lass uns das auch gerne machen. Dann seit Oktober machen wir das. Jetzt haben wir auch schon, glaube ich, 4, 5, 6 Folgen, ich weiß es nicht. Das ist halt so regelmäßig, unregelmäßig, so einmal im Monat versuchen wir schon was rauszubringen. Jetzt im Februar kam nicht viel oder kam nichts, aber dafür wird es jetzt nächste Woche knallen, glaube ich. Da kommt eine neue Folge raus. Der eine oder andere von den Zuhörern kennt unseren Gast. Also wir legen Wert drauf, bei bestimmten Themen einen Gast dabei zu haben, der dann auch ein bisschen mehr dazu sagen kann und eine andere Perspektive reinbringt als wir vielleicht. Und wir werden nächste Woche den guten Wolfgang M. Schmidt da haben.
Noch nie gehört,
und ja. Ja, das ist ganz...
Kleiner Underdog.
Genau, den haben wir so irgendwo. Nee, Wolfgang ist ein ganz guter und ganz großer, und mit dem sprechen wir über Postmodernismus und Slavoj Žižek.
Ah, okay. Oh, endlich, dann kann ich auch mal genau verstehen, was genau das eigentlich mit Žižek auf sich hat. Ich habe es immer noch nur halb durchdrungen, merke ich. Und ich finde das ja ein total, das wissen wahrscheinlich viele, die den Podcast hören, ein total interessantes so Überschneidungsgebiet, also Film und Philosophie. Und ich muss auch sagen, im alten Podcast, den wir früher mal hatten, im Penkers und so, war immer so das Motto, wir hassen Filme oder wir finden Filme eigentlich gar nicht so geil, aber wir reden gerne kritisch über Sachen. Und ich muss mittlerweile sagen, wirklich, ich habe mich, weiß nicht, ob ich mich schon zum Cineasten entwickelt habe, soweit würde ich nicht gehen wahrscheinlich, obwohl ich unfassbar viele Filme gucke, aber ich muss sagen, mittlerweile liebe ich doch Filme total für diese Bandbreite an verschiedenen Weltsichten und Künsten, die so ein Film vereint, über die man sprechen kann, ne? Wo ich immer noch das Gefühl habe, wir sind da auch bei Cuts oft noch ganz am Anfang, ne? Also man kann auch noch über viel mehr über Musik zum Beispiel im Film sprechen, oder man kann mit Künstlerinnen und Künstlern über Film sprechen, man kann, was wir manchmal versuchen, soziologisch oder philosophisch über Filme reden, aber da ist auch noch ganz viel drin, und das ist eigentlich auch so ein Feld, das dich interessiert, oder? Philosophie und Film.
Ja, ich denke auch, dass diese zwei Sachen halt auch miteinander gehen. Also ich halte das Medium Film und auch den Ort Kino als ein, jetzt kommt so ein Wort, was die letzten Jahre öfter mal gefallen ist, es schafft halt Räume. Und ich finde, Kino und Film ist halt wirklich die optimale Sache, die halt einen Raum schafft, in dem jeder irgendwie reinkommt und den jeder auch ergreift und den jeder und den auch jeden mit einbezieht. Film ist halt wirklich bewegend. Also ich glaube, es gibt halt dieses klassische Godard-Zitat, wo er sagt, dass ein Foto die Realität ist, und Film ist es halt 24 Mal in der Sekunde. Ist dann halt 24 Mal die Sekunde Wahrheit sozusagen.
Ja, oder eben Interpretation von Wahrheit oder sogar ist noch so eine Art Hyperrealität oder so, ne? Das sind ja so unterschiedliche Sachen, um auf Film zu gucken. Aber ich mag daran auch so ein bisschen, was ich auch am Journalismus mag, ist ja dieses so komplexe Zusammenhänge runterbrechen, entweder einfach oder runterbrechen auf einen künstlerischen Zugang dazu, ne? Und deswegen ist es auch cool, heute zum Beispiel über Forsama zu reden, was ja ein unfassbar politischer Film ist, der so viele Dinge anspricht und in so ein komplexes politisches Gebilde eingebettet ist, dass man den ja fast gar nicht komplett durchdringen kann. Aber Film ist halt auch immer so ein Versuch, etwas zusammenzufassen, etwas zusammenzudampfen und zu sagen, auch bei anderen Kriegsfilmen, die wir gesehen haben, ja, so ist der Krieg irgendwie, sagt ja Sam Mendes in 1917, sagt aber auch Terrence Malick in A Thin Red Line, sagt vielleicht auch Taika Waititi in Jojo Rabbit, und dann kann man sich immer fragen, gehen wir da mit, finden wir das auch so, das ist nicht eher problematisch. Und ich finde eigentlich das ist auch eine große Chance des Kinos, halt nicht nur einen gesellschaftlichen Diskurs, sondern auch einen Diskurs unter Freunden oder in einem selbst irgendwie so anzufachen und sich zu überlegen, gehe ich da eigentlich mit oder welche Ideen werden hier eigentlich verhandelt, und deswegen ist es, glaube ich, sehr gewinnbringend, auch so über Filme zu diskutieren. Was genau ist der Ansatz noch, oder warum, das würde mich noch interessieren, bevor wir zu dem Film kommen. Ich bin auch, ein bisschen, habe ein paar Ideen auch für Philosophie-Podcasts und überlege da auch schon seit längerer Zeit. Ich finde ja, dass die Philosophie-Podcast-Landschaft in Deutschland noch nicht sehr blühend ist. Also es gibt ein paar Sachen, ne, hauptsächlich von den großen Radiosendern zum Beispiel, ne? Also es gibt Sein und Streit zum Beispiel, es gibt das Philosophische Radio, es gibt von Samira, die hier auch öfter schon zu Gast war, sagt niemals Nietzsche auf Audible, aber ich habe immer noch das Gefühl, da geht eigentlich noch was, es könnte eigentlich noch viel mehr geben. Und ich finde es eigentlich auch seltsam, dass es so wenige Philosophieformate gibt. Also habt ihr euch das auch gedacht, als ihr den Podcast gestartet habt, dass da eigentlich noch mehr ginge?
Ja, also wir brauchen natürlich auch eine Existenzberechtigung in dieser Medienwelt. Alles mehrfach und doppelt zu haben, ist ja auch jetzt nicht so befriedigend. Also ich möchte halt auch keine Philosophie-Podcasts bewerten. Ich glaube, Philosophie ist halt an sich ein schweres Gebiet, was nicht unbedingt direkt zu fassen ist. Weil halt der akademische Betrieb der Philosophie halt komplett unterschiedlich ist von dem, was halt der Nicht-Akademiker mit Philosophie verbindet. Und worauf wir zum Beispiel Wert legen, ist bei uns halt nicht unbedingt eine Brücke zu schlagen, sondern einfach zu zeigen, dass akademische Philosophiebetrieb, aber auch das, was wir selbst als Philosophieren im Privaten oder im Diskurs mit Freunden oder im Gespräch mit Freunden Philosophie nennen, dass das eigentlich beides dasselbe ist im Endeffekt. Es ist halt wirklich das Denken und Zerdenken und Überdenken der Welt. Dementsprechend ist da natürlich viel Nachfrage da. Ja.
Ja, und es ist ja, also wir haben ja schon ganz früh, ne, die sokratischen Dialoge und sowas, das ist ja schon fast, also ein aufgeschriebener Podcast, in Anführungsstrichen, ich will damit jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich denke, es eignet sich eben gerade auch für das Format eigentlich, ne, dass sowieso, ich merke, ich bin ja sehr an Podcasts interessiert, wo Leute, die ich für intelligent halte, einfach miteinander über Themen reden, ob das Politik ist, ob das Philosophie ist, ob das Wirtschaft ist oder andere Geschichten so, und deswegen denke ich auch, genau, also es ist cool, dass es schon welche gibt, aber ich habe das Gefühl, es könnte auf jeden Fall noch mehr geben, und genau, einer ist halt der, den ihr macht, Keine Meinung, kann man überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Große Empfehlung dafür. Und dann lass doch mal zum Film kommen, über den wir sprechen. Das ist natürlich kein Film, in dem es sich um Philosophie dreht, sondern um, ja, eine politische Situation, die wir alle in den letzten Jahren natürlich mitbekommen haben, die ganz, ganz viele verschiedene Auswirkungen hatte. Und zwar der syrische Bürgerkrieg, der seinen Anfang ja genommen hat im arabischen Frühling 2001. Und Wada Khatib, die Regisseurin dieses Films, hat eigentlich an der Universität in Aleppo Marketing studiert und dann eben, als der arabische Frühling an ihrer Uni losging, gemerkt, das ist jetzt das erste Mal, dass sich hier Menschen tatsächlich in einem friedlichen Protest gegen dieses schon eigentlich uralte Regime der Assads irgendwie auflehnen, dass es Demonstrationen gibt, friedliche Demonstrationen, und dann eben gedacht, ich muss das jetzt anfangen zu dokumentieren. Also es ist nicht so, dass es halt irgendwelche Proteste waren, wie man die jetzt hier an irgendwelchen Unis kennt oder sowas, sondern ihr war eigentlich früh klar, das ist historisch, das muss dokumentiert werden, und das hat sie zuerst halt mit dem Smartphone gemacht, und dann hat sich ja diese Besetzung, Belagerung Aleppos immer weiter fortgesetzt durch Regierungstruppen. Später gab es Angriffe, ne? Es wurden Demonstranten getötet, es gab ganz gezielte Angriffe gegen die Zivilbevölkerung und so weiter. Und sie hat sich dann am Anfang war das noch ihr Freund, also den hat sie, ein Bekannter quasi, den sie getroffen hat, Hamza, der Arzt ist und der dann ein Krankenhaus da aufgebaut hat in Aleppo und dann, ja, das irgendwann quasi noch das letzte Krankenhaus war, das es da gab, und in diesem Film sehen wir eben nicht nur, ja, wie sie versucht darzustellen, wie sie eben, wie die Situation, auch die politische Situation sich verändert hat, sondern auch wie sich ihre Beziehung zu ihrem Ehemann, denn später haben sie dann eben geheiratet, entwickelt hat, und dann haben sie im Aleppo eine Tochter bekommen, Sama, und für die ist quasi dieser Film, also für dieses kleine Kind, das eben wahrscheinlich nur unterbewusst mitbekommen hat, was da alles passiert ist, dokumentiert sie da ja ihren Aufenthalt. Und eine Frage, die so ein bisschen über dem allem schwebt, ist, warum gehen die nicht weg, ne? Also warum bleibt man mit einer jungen Familie, mit einer Tochter da vor Ort, warum dokumentiert man das alles? Und das ist ein, ja, unfassbar eindrücklicher Film, oder, geworden? Wie fandst du das?
Ja, dem kann ich zustimmen, dass es ein eindrucksvoller Film ist. Und diese Dokumentation schildert halt nicht nur die Geschehnisse der Revolution, sondern hat halt auch, also aus ihrer Perspektive, sondern schafft es halt nicht, dass dieses Leid sozusagen voyeuristisch irgendwie aufzuladen oder das Ganze zu personalisieren, so dass man im Endeffekt da rausgeht und sagen würde, auch das ist ja eine traurige Geschichte dieser einen Familie, sondern es erzählt, diese Dokumentation ist halt wirklich einfach das Leben, wie es dort war und wie es dort ist, in Aleppo, in Syrien, in diesem Ausnahmezustand. Und es ist wirklich beeindrucksvoll, wie halt das Leben, sage ich mal, Platz finden kann inmitten des Krieges. Ward sagt ja auch selbst im Laufe der Dokumentation, dass es ja gerade das ist der Grund, weshalb sie dort geblieben sind, halt, weil sie leben möchten, weil sie halt im Endeffekt sich ihr Leben nicht vorschreiben lassen wollen von Regierungen oder Akteuren oder Kriegsleuten, sondern jeder Mensch hat das Recht, sein Leben zu leben. Und das ist eigentlich so das, was sie dort machen. Und das ist sehr berührend, ja, das stimmt. Und sehr bewegend und auch stellvertretend für viele andere Situationen auf dieser Welt.
Ja, hast du das Gefühl, dass das so was Universales an, aber eigentlich, ne, würde man sagen, es ist jetzt eine Situation, die da vor Ort stattgefunden hat, zu dieser Zeit, die hier dokumentiert wird, ne? Und gleichzeitig hat man aber das Gefühl, dadurch, dass es um eine Familie geht, um ein Kind auch geht, hat das sofort etwas völlig Universelles. Plus, es ist ja so, dass wir nicht, das ist ja kein random Konflikt in Anführungsstrichen, der irgendwo auf der Welt stattfindet, mit dem wir hier nichts zu tun haben, sondern gerade, dass die internationale Gemeinschaft da nicht richtig drauf reagieren konnte, diesen Konflikt nicht irgendwie unterbinden konnte, dass wir hier seit 2015 diese ganze Geflüchteten-Thematik immer wieder politisch haben, dass das genutzt wird von rechtsradikalen Parteien wie der AfD, dass wir hier antimuslimischen Terror auch haben, ne? Auch jetzt, ne, während der Berlinale hat sich ja, also als wir da waren und berichtet haben, dann Hanau zum Beispiel abgespielt und so weiter. Wir sind jetzt gerade in einer Situation, in der an der griechischen Grenze Menschen erschossen werden, in der ein Kind auf einem Boot gestorben ist, weil rechte Mobs versucht haben zu verhindern, dass das an Land kommt. Also wir sind ja völlig auch drin, aber wollen irgendwie die Augen davor verschließen, glaube ich, und oder tun das vielleicht viel zu oft. Und ich fand das irgendwie total, also nicht nur so eindrücklich als Zeitdokument, sondern hatte das Gefühl, dass es ganz, man würde vielleicht manchmal sagen, wie du sagst, ne, warum, also da gibt es ja Szenen in diesem Film, wo, also man wirklich, ich musste, glaube ich, weiß ich nicht, 5-mal flennen, während ich den Film gesehen habe, wo da zwei Brüder ihren Bruder ins Krankenhaus bringen und die sind, weiß ich nicht, wie alt die sind, 3, 4, 5 oder sowas und der stirbt dann da oder der ist dann tot und dann wird er eingewickelt und dann kommt die Mutter und sagt, sie muss jetzt ihren Sohn nach Hause tragen und sie ist aber gar, also man hat das Gefühl, als wäre das fast zu ihr noch gar nicht durchgedrungen, was da passiert ist und sie trägt den dann halt durch die Straßen und Wada Khatib hält halt drauf, ne? Also geht dann halt mit dieser Mutter, die gerade ihr totes Kind trägt, halt mit und ich glaube, in irgendwelchen anderen Situationen, wenn jetzt ein, weiß ich nicht, weißer Journalist mal für eine Woche irgendwo wäre und da so draufhalten würde, würde man sagen, ist es ethisch überhaupt vertretbar? Aber hier hat man das Gefühl, es gibt nur diese Möglichkeit, das überhaupt zu dokumentieren, was hier passiert, ne? Weil die Assad-Regierung halt versucht, dass gar nichts irgendwie nach außen kommt. Und also, was das für eine Leistung ist, halt einfach journalistisch zu arbeiten und da zu bleiben und zu dokumentieren, damit überhaupt irgendwas da ist, das man draußen sehen kann, fand ich schon auch erstaunlich in diesem Film irgendwie zu sehen, weil die beiden ja auch so Prototypen sind für, also sie jetzt und ihr Mann Hamza, für ja, fast neuzeitliche Helden, ne? Also die Journalistin, die dokumentiert und der Mann, der eben Arzt ist. Also ich finde, das hat auch so, es ist auch ganz leicht verständlich, was da passiert, weißt, man muss da keine großen kulturellen Schranken irgendwie überwinden, um zu verstehen, was hier gezeigt wird. Das fand ich auch ganz erstaunlich.
Ja, doch, dem stimme ich zu. Es ist halt auch wirklich, naja, weil sie halt die Protagonistin des Films ist, spreche ich sie halt immer mit dem Vornamen an. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Deswegen sage ich mal Ward. Es ist ja nicht zielgerichtet, passiert alles. Weißt du, das ist ja nicht so, dass sie eine Aktivistin und Filmjournalistin war und sagt, okay, ich werde das jetzt hier alles filmen und der Welt zeigen, sondern es ist ja auch ein bisschen, sie ist ja Studentin gewesen und sie ist ja in diese Situation reingedrängt worden, sozusagen, das aufzunehmen. Denn durch die Aufnahme wird ja auch eine Sache, oder durch die Dokumentation wird ja eine Sache auch greifbarer und manchmal auch erst dadurch real. Und sich dieser Aufgabe zu widmen, verdient viel, Viel Respekt. Also man während man diese Dokumentation sich anschaut und diese Szenen, wie du auch eben beschrieben hast, mit den drei Kindern, die zum Beispiel dorthin kommen, und die Mutter trägt dann die Leiche ihres Kindes, das glaube ich, hat dann Ward selbst mehr ergriffen, als wir das jetzt von der Leinwand aus sehen können. Und das ist halt wirklich ein knallharter Ethos, den sie dort durchzieht.
Ich frage mich, das würde ich Sie gleich mal fragen, weil zu uns, also baut ja dieser Film jetzt eigentlich Distanz ab. Ne? Wir sind nicht jeden Tag mit dieser Realität in Syrien zum Beispiel konfrontiert, und wenn wir den Film anschauen, dann holt es das zu uns ran, wenn wir einen Screener gucken, sogar zu uns ins Wohnzimmer, hier in die Wohnung rein, und auf einmal sind wir mit ihr da und versuchen nachzuvollziehen, was ist da passiert, und sind geschockt und sind ergriffen und so weiter. Ich habe mich gefragt, ob es für Sie selbst in anderer Hinsicht quasi eine Distanzierung auch sein kann, wenn man mit der Kamera da durchläuft, weißt du, und wenn man immer versucht, die Bilder einzufangen, ob es vielleicht auch selber dann möglich ist, dass dadurch, dass man es dann irgendwie so quasi fiktionalisiert und auf Filmband, man es eher durch so eine Linse erlebt. Das würde mich interessieren, wie sie sich da selber in dieser Rolle irgendwie gesehen hat. Ja. Was würdest du denn sagen, das finde ich irgendwie immer interessant, und da habe ich manchmal noch gar nicht so eine Lösung bei so Dokumentarfilm und Dokumentation. Was genau ist eigentlich da die Rolle der Filmkritik? Also ich habe jetzt auf Letterboxd irgendwie eine Rezension gelesen, wo jemand geschrieben hat, die hat auch relativ viele Likes, also die ist in diesen drei Most Popular Rezensionen, ist eine Rezension drin, wo jemand irgendwie geschrieben hat, ja, der Film war ganz gut, aber irgendwie die Screener, die wir geschickt bekommen haben, die waren irgendwie, die konnte man nicht richtig vergrößern oder so. Das hat jetzt den Film nicht geschmälert, aber das wollte ich hier nochmal schreiben. Und ich dachte mir so, das ist jemand durch die Hölle gegangen, um diesen Film zu produzieren. Und das, was du schreibst, ist ja, die Screener-Qualität war nicht so gut. Das ist so wie, wenn, weiß ich nicht, man was auf Amazon bestellt und dann schreiben Leute, danke, der Versand war ging ganz schnell oder war ganz langsam oder sowas. Das ist so ein bisschen Thema verfehlt, so ein bisschen. Und ich finde, dass wenn jemand hier so, ne, also Dokumentationen sind ja auch nicht das echte Leben, sondern müssen auch zusammengeschnitten werden. Es gibt ein Voice-Over von ihr, so, es wird irgendwie in Szene gesetzt, es wird dann doch versucht, eine Story irgendwie dadurch zu erzählen. Und gleichzeitig finde ich es manchmal schwierig, wenn jemand hier halt komplett mit seiner Seele, mit seiner Arbeit, mit seinem politischen Aktivismus etwas geschaffen hat, dann danach so als Filmkritiker zu sagen, ja gut, war ganz gut, aber ich habe auch schon ein paar andere Syrien-Filme gesehen, 7 von 10 oder sowas. Wie siehst du da so die Rolle der Filmkritik?
Ja, ich denke, dass Dokumentarfilme, auch natürlich, wenn sie ein Skript haben, einen Plan haben, natürlich immer noch einen Unterschied haben zu Spielfilmen. Und der Dokumentarfilm zwingt, glaube ich, ein bisschen, oder zumindest mich, zwingt er halt, dass das Medium Film nicht als rein Unterhaltungsmedium zu sehen. Es zwingt einen wirklich diesen realitätsbezogenen Blick sozusagen einnehmen zu müssen, denn anders könnte man ja die Dokumentation gar nicht einordnen und verstehen. Also es zwingt einen also doch, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, und es entzieht sich, also speziell diese Dokumentation entzieht sich eigentlich so relativ der üblichen Bewertung, was auch daran, also der üblichen Bewertung zu sagen, ja, das ist halt ein gelungener Film und gute Kamera und sonst was, das kann man hier nicht anwenden, weil, also finde ich zumindest, naja, es ist halt ein Zeitdokument zum großen Teil, ne? Die erste Eigenschaft dieser Dokumentation ist halt, dass es ein Zeitdokument ist und dass es halt ein Beweis ist für das, was passiert ist, und man kann ja das dann nicht irgendwie angreifen. Man kann halt diesen Film sehr loben darin, dass er, ja, ich bin auch ein bisschen sprachlos, wie du merkst. Mir fehlen ein bisschen die Worte, um es genau zu beschreiben. Aber
es ist ein Hammer, ne? Also sich das so anzuschauen, und dann fragt man sich genau, was soll ich eigentlich dazu noch sagen? Gibt's denn was, wo du sagst, das hast du jetzt gelernt aus diesem Film? Also ich meine, ne? Ich habe es ja gerade angesprochen, es gibt natürlich auch andere Filme schon, die man gesehen hat zum Syrien-Konflikt, zum Beispiel Die letzten Männer in Aleppo. Es ist nochmal interessant, dass wir hier wirklich eine Frau haben auch, die es filmt. Ne? Also wir sehen hier natürlich auch vor allem die Dokumentation, sie als Journalistin und dann auch der Mann als Arzt, diese Dokumentation dieses Krankenhauses, wie wichtig das ist, wie sie da gelebt haben und wie natürlich so, es gibt ja dieses bei Hannah Arendt, die Banalität des Bösen, aber auch so diese Banalität des Krieges, ne? Also irgendwann landet da eine Bombe und die geht irgendwie nicht hoch oder die Hülle ist nur noch da und dann wärmen sie sich daran und solche Sachen, ne? An dieser
Es ist echt surreal und absurd ist, glaube ich, das bessere Wort als surreal. Es ist wirklich absurd, was man dort alles erlebt und mitsehen muss. Du hast das erwähnt mit der Bombe zum Beispiel, die das Krankenhaus fällt und natürlich Verletzte und Tote mit sich bringt. Aber für die Überlebenden ist es halt auch eine Wärmequelle. Und diese in erster Linie sich schneidenden Eigenschaften einer Sache so einheitlich wahrnehmen zu können, ist einfach wirklich einer guten Dokumentarfilmerin geschuldet, die halt die Szenen einfach aufnimmt und nicht, natürlich gibt es hier auch Off-Stimmen von ihr, aber es ist nicht so, dass sie leitet jetzt nicht den Zuschauer zu einem bestimmten Gefühl hin mit dem, was sie sagt, sondern es entwickelt sich ganz von selbst und solche Momente, so absurde Momente treten öfter auf und sind auch so ein kleiner roter Faden in dieser Dokumentation. Also der Humor der Menschen, die in diesen Umständen leben müssen, ist ja wirklich verblüffend und großartig, ja, muss man leider sagen, dass sie dann ja lachen. Da sagt einer der Leute ja zu Hamza, ey, du hast doch gesagt, dass keine Bomben mehr fallen werden auf Krankenhäuser und seitdem du es gesagt hast, regnet es nur noch Bomben und alle lachen, weil es einfach, also so traurig die Situation ist, es ist ja immer noch, irgendwo ist ja der Umgang für sie, muss ja greifbar sein und ich glaube, Humor ist da wirklich ein großer Segen. Und das überrascht halt auch hier uns Zuschauer oder mich hat es sehr überrascht.
Und das Gefühl hatte ich schon öfter, wenn man Bilder sieht aus dem syrischen Krieg da vor Ort, wenn man Leute sieht, die nicht ausgebildet worden sind, Soldaten zu sein, sondern sich dann den Widerstandstruppen da angeschlossen haben, auch in die letzten Männer von Aleppo, dass die Leute natürlich, also das klingt so blöd, aber die Menschen leben da halt. So, ne? Es ist nicht so was, und das ist eben, und das steht vielleicht fast so ein bisschen entgegen dem, was wir sonst aus dem Kino kennen, ist halt, wenn Krieg ist, dann ist alles furchtbar. Und hier sehen wir so, ja, es ist furchtbar und genau weil es eigentlich so schrecklich ist, müssen die Leute weiterleben und weitermachen und kein Mensch kann den ganzen Tag weinen und schreien. Außerdem gibt es auch viel zu tun. Ne? Es muss dokumentiert werden und irgendwann sagen sie ja, in 60 Tagen sind hier irgendwie 6.000 Leute ins Krankenhaus gekommen und wir haben 350 Notoperationen geführt und sowas. Also man merkt auch diese absolute Fokussierung auf das, was da ist und dann trotzdem in den, ja, in diesen kleinen Momenten, wenn man dann das Kind irgendwie zu Bett bringt, wenn man dann zusammensitzt und ein bisschen ein paar Witze macht, so, dann verschwindet das auf einmal wieder so alles, obwohl jederzeit die Bomben bekommen kann, obwohl jederzeit irgendwie, ja, alles dir genommen werden kann. Und es passiert ja auch die ganze Zeit, ne? Also Freunde von ihr sterben, Menschen, die wir noch lachen gesehen haben in einer Minute, sind in der anderen Minute irgendwie tot da aufgebahrt. Also das ist, ja, es wirkt sehr, ja, es wirkt real, weil es irgendwie real ist, ne? Und das, ja, also das so zusammenzubringen, finde ich auch ganz erstaunlich,
ja. Man fragt sich ja hier als jemand, der halt ganz weit weg davon ist und sowas irgendwie durch die Medien mitbekommt. Ich meine, seit den Geschehnissen nach 2001 ist ja die mediale Berichterstattung noch intensiver geworden, auch wenn schon seit Vietnam so etwas auf den Fernsehen, die auf dem Fernsehbildschirm lief, ist ja, gibt es einen gewissen Unterschied seit 2001, würde ich sagen, in der medialen Wahrnehmung solcher Umstände. Und naja, man kann hier als Zuschauer, fragt man sich ja, aber warum fahren die nicht weg? Warum gehen die sind im Krieg, warum setzen sie sich dem aus? Ich meine, eigentlich, es ist hier niemand berechtigt, so eine Frage zu stellen, denn du hast es ja auch schon gesagt, diese Menschen wollen schlichtweg leben in der Stadt, in der sie aufgewachsen sind oder in der Stadt, in der sie ihr Leben aufgebaut haben und wollen sich halt dieses Recht nicht nehmen lassen und gerade weil Krieg herrscht und weil dieses Elend sie umgibt, jetzt abgesehen davon, dass halt Hilfe benötigt ist und sie halt dort bleiben, um den Leuten zu helfen, ist es auch ein bisschen Trotz und dieser Trotz ist halt auch eine dementsprechend doch gute Eigenschaft, denn das hat halt sozusagen Hoffnung, es weckt halt Hoffnung der Beteiligten, der Zivilisten, dass dies alles auch irgendwann enden wird. Und dies halt als eine Phase zu sehen, in der man, die man gerade durchgehen muss und jetzt nicht in Trauer zu verweilen, ist wirklich stark. Es ist eine menschliche Stärke, würde ich sagen. Und diese Dokumentation schafft es, dass wirklich knallhart einem vor Augen zu führen und die Position, die wir hier haben in Deutschland, automatisch zu überdenken. während man diese Geschehnisse dort wahrnimmt und wie die Leute damit umgehen.
Ja, da und wo du es jetzt sagst, ist es so ironisch, finde ich, dass doch der rechtsradikale AfD-Diskurs ist doch immer, wenn es um Geflüchtete geht, warum bleiben die nicht da? Also warum bleiben die nicht da? Warum kommen die zu uns? Ne, die suchen Asyl, so, die wollen in den Westen, weil es hier, weiß ich, das Sozialsystem gibt oder sowas. Es sind, ne, irgendwelche Wirtschaftsflüchtlinge oder sowas. Und hier hast du jetzt einen Film, den man sieht, und die allererste Frage, die man sich stellt, ist: Warum bleibt ihr da? Also warum kommt ihr nicht? Warum flieht ihr nicht irgendwie? Das finde ich ganz eindrucksvoll eigentlich, so, dass man hier wirklich, hier sieht man Menschen, die bis zum allerbittersten Ende da geblieben sind, und die einzige Frage, die man sich stellt, ist, warum, und man kriegt hier auf jeden Fall für Erklärungen, aber das ist, ja, deswegen finde ich auch ein ganz interessantes Zeitdokument. Aber lass uns doch mal schauen, was die Regisseurin dazu zu sagen hat, denn die kann uns natürlich da noch viel, viel andere Einblicke geben, und genau, wir versuchen jetzt mal, sie ins Skype zu bekommen. And I'm really happy now to talk to the director of the movie, Wada Khatib. Hello.
Hello, thank you so much for your time.
Yeah, thank you for your time. How are you now? Like, you're touring Germany now with this movie?
Yeah, I was just in Hamburg the day before yesterday, and yesterday in Berlin, and now on my way to Munich.
Yeah, how are you now after, like, having done this movie, and how are the reactions of the audiences? Like, how are you just, like, feeling now?
I'm really doing very well. I'm trying so much to, like, focus on the importance of telling the story, especially in this time when Syria, unfortunately, is not, like, well at all. The situation in Syria is still so bad. Over 3.5 million civilians are trapped in Idlib, one of the cities now, which the Russian and the Syrian regime trying to attack it. So I'm so, like, at the same time, so glad and happy that, like, the film will be releasing in 80 cinema in Germany this week. So, like, it's really mixed between, you know, like, how good is it and how important is it to tell the story, especially in this time. But at the same time, on the ground, the people are really tired, and like, it's just so awful situation.
How are the reactions to the, because obviously this is the power of cinema, to, like, to tell these stories and to, like, make them available worldwide. You were nominated for an Academy Award. How are the reactions of people when you show this film?
It was really, like, amazing and shocking in a positive way. We've been told a lot during the last 2 years where we were working on the film that no one will come to watch another Syrian film. And I almost, like, convinced by this idea. But then when we saw the release of the film, it was like something totally different. People are hungered to watch and know more about Syria. People, even, like, so many times they come to us, say, like, what can we do? They want to do something. They don't want to let that happen again. So I really, like, hope that this movement could at least, like, shed the light more on what's happening.
What can, I wanted to ask this later, but I think this is very interesting. What do you think people, like, especially, for example, in Germany or in Europe, can do now for to, like, make this conflict better, or to, like, how, I mean, you say people want to know more about it, but what can people do about it?
I would say, like, the first thing is really, like, to take this responsibility to tell the story with us. Like, yesterday at the screening in Berlin, one of the teachers said, like, I have so many kids in my school, and they are all from Aleppo. And this is the first time I feel like I totally understand what happened with them. And I, like she said, I promise I will, like, deal with them in a different way after I watch this film. So first, really, to watch the film to understand what the struggle about, to understand that we are just like a human being as every human around the world. We just wanted a better life for us. And, you know, like, these countries, like Germany, France, and they are the heart of the European Union. And now, which was with what's happening in the with the refugees in Greece, and I really believe that these people in this country, they can really change the policy of the refugees and trying to help to solve the main problem in Syria, which is Bashar al-Assad and his regime. We launched our impact campaign called Action for Sama. People can check the website, and there is, like, a very specific small tools for everyone to be involved in this. And I hope really, like, we can do something all together.
How did you, because I think it's so crazy, we talked about this before in the podcast, that obviously, like Germany and other countries have been affected by this conflict, although, as you said, many people don't know about it. Many people have to watch this film to know more about it. But then the like extreme right wing party in Germany, and we have had like anti-Muslim terror here, like the situation is really bad. And they always have this horrible argument that they say, why are the refugees coming here? Why didn't they stay in their countries? And watching this film, when you see it, the first question that's on your mind is, why do they stay? Like, why did you stay in this place with the, obviously with the family, with the small child? Don't you think it's like crazy what these like parties in Germany are saying?
Yeah, like I think they are just like very far away from what's happening. And also they are like flooded by misinformation and propaganda by the Russian and Assad regime. And I really like believe if people watch this film, they will put themselves in my shoes and they will understand exactly what the hard decision that we've taken. And that's exactly what I felt in one screening in France. Someone come to me and say, like, I've never like wanted a refugee to come to my country. But when I saw this film, I was like, why did you stay? That's exactly what you were saying about. So it's really like we'll change people's mind, we'll think about, we'll start to put them in that place. There's just like one picture went out 3 days ago, like very wild on the social media, about like a picture from for refugees from Greece after the World War II. They were in Syria, and at the same day there was like that video of a boat of children and women who the like Greek border officers, they were trying to stop it and to kill the people who was inside.
How is it for you, like as a, or you were starting while documenting this as a filmmaker. What I wondered is, obviously this movie like brings your situation and the situation in Aleppo really close to us, but at the same time, I was asking myself, when you were there and you were filming this, was it also kind of possible while filming it to maybe a little bit distance yourself from what was happening in Aleppo because you were putting it through a lens? Do you know what I mean?
Yeah, I know exactly. And I know exactly, and I'm aware exactly that it wasn't the case at all. Because like, unfortunately, behind this camera, I know that there is my daughter, there is my husband, there's my whole life, my whole country, and my whole dreams, and like all the life that I lived before the revolution. It was all behind this camera. I think I could have felt that if I went to like another country to film something really bad, and I would feel that I'm coming in a mission to film something and then leave. But because my whole life was behind this camera, so I've never like felt that. It was the opposite way exactly, when I felt so many times that I can't get out from this, while any other people in the hospital or from the people who are living there, even Hamza, when he like finished treating any casualty, you know, like it's the end for him. While for me, I have the video, I have the same situation, I can live through it again and again. And that's what I felt through working on the film, because I've until now, I can't feel I'm out of that situation.
What I think is also a little bit like weird is that these are like your experiences. This is what you lived through. This is like a documentary movie. But at the same time, like it, for example, was in the competition at the Academy Awards against like other films. And then a film about like an American Chinese factory won. Or then like film critics are talking about your film. I talked about this earlier in the podcast, that on Letterboxd, this review site, there's a really strange review that gave your film like 3 stars and said that the screeners they sent them weren't in good quality or something. Isn't this like a weird situation to have like your life in this film, and then like people are watching it and like are criticizing it for like really strange reasons?
I would say like I didn't see this like review. I'm sorry about that, but maybe like this is something happen usually with like technical issues and problems between like versions and internet and mistakes, and I don't know what about it. But I felt like literally the opposite way. I saw like most of the critics and the reviews that the film has. It was literally amazing views. And I know it's just like, for some people, this is just about cinema and movie, and they don't just look at the film as just the contest on the film. But at the end of this, I really felt that last year, like this journey with the Oscar and the BAFTA and all of this, even if we didn't like won the Oscar, But I felt that every platform of these places was really important to shed the light more on Syria. So, like, it was really amazing journey.
What's the, for you, like, the most important kind of message that people should take from this film when they're watching it?
The first thing, unfortunately, that what's happened with me 3 years ago is still happening until today. And, like, the fact that the world's still watching this and nothing changed yet, that's something I think old people need to know so they can at least think about what next and what steps they can do forward to, like, to rescue the people who are still inside Syria. One and the other important thing is that, like, don't, please don't call the Syrian revolution or the Syrian war, whatever you want to call it, like a civil war. And that's what the regime and Russia and their propaganda were trying to do. They wanted just like to misinform the people about the fact about why the revolution started and what the point of that. And like we are driven by this when we like use the term of like civil war. It's not a civil war when Russia and Iran and Turkey and Hezbollah militia are like fighting inside Syria.
Özgün, do you have a question?
Yes, you moved to Aleppo to study, and then you like became, because of the circumstances, kind of an activist film journalist. And I want to ask you, how do you feel about that? That you got like forced into this position? Is it something like you say that you really feel sad about it? And of course, terrible things happen. You experience terrible things, but do you see yourself now like on a mission? And do you think like, how did this change your life? How do you feel about it? Is it, do you at the end feel good about it to do this good thing now?
Like I think since 2011, like our life all as Syrians has changed, and I don't think it will return back before this, before we achieve the free country or the justice that we are like now looking for. I think what I've seen through the 5 years of my life in Aleppo taught me a lot of things. And one of the main things for me, you know, like I don't care about being killed or being dead. This life, like I has whatever long time in it. And I really should do my best to my country and to myself and to my future and to my children through this years. So I feel like now it's so important what I'm doing, and I survived for a reason. And I think for me now, like this reason is this film and telling the story. Maybe in the future when I'm like finished this, I will start to work on another project, which is also related to Syria. And I hope just like to continue like shedding the light about what's happening and looking for justice, which I hope we could achieve soon.
Yeah. Then thanks so much for the movie and for your time.
Thank you so much. Thanks.
Yeah. Und soweit also Wadar Khatib hier bei uns im Interview. Ich finde, man fühlt sich unbedeutend und klein neben so einer Lebensleistung, neben so einer Person. Es war auch alles jetzt sehr spontan, dass wir jetzt überhaupt reden konnten, so dass sie jetzt diese Zeit überhaupt für uns hatte, was mich natürlich total ehrt, dass es geklappt hat. Gut, dass sie es nochmal angesprochen hat mit dem Civil War. Ich glaube, ich habe am Anfang auch einmal Bürgerkrieg gesagt. Das ist natürlich nicht die richtige Bezeichnung. Und ja, total spannend, beeindruckende Persönlichkeit und toll, dass der Film jetzt so viel gezeigt wird. Ja, wie geht's dir?
Mir geht's ähnlich. Ich bin baff, wirklich baff. Ich habe halt auch noch den Film gestern Abend mir nochmal angeguckt. Das war halt, um halt das nochmal aufzufrischen, um halt nichts Falsches zu sagen. Das war halt ein bisschen nicht ganz so schlaue Idee, weil es nimmt ja einen mit. Ich habe nicht geschlafen praktisch. Ich bin dementsprechend geschafft, aber sehr glücklich darum, diese Dokumentation gesehen zu haben und auch jetzt gerade mit Wart gesprochen zu haben. Das gibt mir doch im Endeffekt ein gutes Gefühl.
Tolle Gelegenheit auf jeden Fall für uns gewesen, und ich hoffe, ja, weiß nicht, ob die Frage mit der vielleicht der Distanz, die die Kamera schafft, ob es vielleicht auch ein bisschen eine blöde Frage war, aber gut, haben wir jetzt so gemacht, haben wir gestellt. Ich finde es zwar sehr toll, mit ihr zu sprechen, und ja, ich würde sagen, auf jeden Fall eine große Empfehlung für Sama, ne? Oder für Sama ist der Film auf Deutsch, vor Sama auf Englisch, läuft jetzt in mehreren deutschen Kinos und kann echt nochmal etwas bringen, um sich diesen ganzen ganzen Konflikt, der ja auch die ganze Welt ja so betrifft, tatsächlich nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Und ich werde auch nochmal, ich habe nur nicht ganz verstanden, sie hat eine Website genannt, die werde ich nochmal raussuchen, was quasi jeder selber tun kann, und dann unten in den Podcast-Notes verlinken, wo man dann nochmal auch da nachschauen kann. Und ja, muss man diesen Film gesehen haben? Was sagst du?
Ja, ich glaube nicht, dass jeder den Film sehen kann, aufgrund der expliziten Gewaltdarstellungen. Das ist verstörend, aber ich glaube, dass die Verstörung einen auch helfen kann, also dass man aus der Verstörung halt auch etwas Gutes ziehen kann. Es soll ja auch verstören. Es rüttelt einen auf. Den Film muss man gesehen haben.
Ja, und das ist, du sprichst es eigentlich ganz schön an, das ist immer so eine Entscheidung für uns, ne, zu sagen, gehe ich jetzt mal in einen verstörenden, wenn es ein fiktionaler Film ist, in einen Horrorfilm rein oder sowas, will ich mir das geben? So, soll ich jetzt diese Entscheidung treffen, mir jetzt diese Opfer im syrischen Krieg anzuschauen? Und das ist eine Entscheidung, die Leute nicht haben, ne, die vor Ort sind, also sich, ob sie sich das geben wollen oder nicht. Und deswegen finde ich ja, es ist immer, also ich habe das oft gemerkt auf der Doc Leipzig, wo ich auch immer vor manchen Filmen dachte, oh Gott, das sind so schwierige Themen, soll ich mir die überhaupt anschauen? Ich dachte, hatte immer im Nachhinein das Gefühl, wenn man, dass die krassesten und eigentlich die härtesten doch meistens die sind, die für einen selbst am interessantesten sind, die einen am stärksten zum Nachdenken bringen und einen nochmal eine ganz andere Realität ranholen ins Leben. Aber gut, das ist auch alles sehr privilegiertes Gelaber eines weißen Filmkritikers aus Deutschland. Also das war unsere Diskussion zu Für Sama. Falls ihr den gesehen habt, schreibt uns gerne eine Mail an katzpodcast@yahoo.com. Und ich gehe natürlich raus mit der Frage, was der letzte gute Film ist, den du gesehen hast. Und du meintest, es waren sogar mehrere.
Ja, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht mit Filmen, die ich noch abarbeiten musste auf jeden Fall, bevor das Jahr wieder im vollen Gang ist und man nicht mehr so viel Zeit hat. Also Leid und Herrlichkeit von Pedro Almodóvar habe ich kürzlich erst nachholen können. Der hat mich eigentlich wie jeder Pedro Almodóvar-Film mehrfach wieder von ihm überzeugt als Regisseur. Also der hat sich da nochmal wirklich, wenn ich das zu sagen, aber entwickelt, weiterentwickelt. Dieser Film geht ja noch ein paar andere Schritte als seine bisherigen Filme, mit verschiedenen Szenen, die auf einmal, zum Beispiel diese so Montageszenen, die eigentlich relativ untypisch für ihn waren, aber dann dort doch wirklich gegriffen haben. Auch will ich immer noch, obwohl er jetzt schon, ich glaube, seit wann ist er draußen? Seit Ende Januar oder Ende Februar, Les Miserables, die Elenden oder die Wütenden mit dem deutschen Untertitel. Das ist auch ein Film, der einen nicht kalt lassen kann, wenn man ihn sieht. Viele haben die Parallelen zu La Haine und sowas gezogen und die sehe ich da auch. Nur, ich würde es halt beschreiben, dass es halt ein bisschen in die Richtung geht, die auch Nocturama, es war jetzt auch ein neuerer Film vor ein paar Jahren aus Frankreich, mit der ähnlichen Thematik, dass halt es nimmt natürlich die Situation von Leuten in den Banlieues in den Fokus, aber er stellt sie halt nicht als Opfer oder sonst was da, sondern als aktive Menschen, als tätige Menschen. Und vor allem hat es halt einen Fokus auf die Jugend. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass ein Film halt diesen Weg geht. Und plakativ ist er halt zum Glück auch nicht geworden. Und wenn ich darf, würde ich noch einen letzten Film nennen. Mea Culpa. Ich habe viele Jahre es versäumt. Ich habe meinen ersten Ingmar Bergman-Film gesehen. Wilde Erdbeeren und ich kann jetzt alles verstehen, was über Ingmar Bergman und seine Filme gesagt würde. Also wirklich, ich glaube, ich habe es auch mal getweetet gehabt zu der Zeit, seitdem ich diesen Film gesehen habe, habe ich das Gefühl, praktisch alle guten oder alle überwältigenden Filme der letzten 40 Jahre mitgesehen zu haben. Also der Einfluss von Bergman für zukünftige Regisseure ist doch sehr stark und zu sehen, was dieser Mensch vor so, so vielen Jahren geleistet hat und vollbracht hat und das Kino und das Medium Kino so gepusht hat mit seinen Methoden und seinem Inhalt auch. Respekt, hat mich wirklich überzeugt. Und ich freue mich wirklich auf den nächsten Bergmann, den ich mir irgendwann dann auch mal ansehen werde.
Ja, genau, ich bin dann auch immer hier am Ende dieser Folgen gar nicht mehr so mit einem Tipp am Start oder mit einer Meinung am Start, die ich geben will zu Filmen, die ich gesehen habe, weil ich ja meistens Filme mir anschaue für unsere Special-Folgen, die wir aufnehmen. Als nächstes steht Stanley Kubrick an und ich habe jetzt Paths of Glory und Full Metal Jacket kürzlich gesehen und Paths of Glory hatte ich noch nicht gesehen vorher und da dachte ich dann, ich hatte ein ähnliches Gefühl wie du wahrscheinlich bei Bergman, so ich habe Paths of Glory gesehen und dann gedacht, warum gibt es 1917 und A Hidden Life. Kubrick hat es doch schon vor 60 Jahren schon viel besser in einen Film gepackt. Also ich weiß gar nicht, ne, was will man eigentlich mit diesen neuen Sachen jetzt? Habe ich da so ein bisschen gedacht. Also das macht sehr viel Spaß, dann halt nochmal die Filme zu schauen oder nachzuholen. Und genau, das kann man dann auch in unseren Special-Folgen anhören, wenn man uns unterstützt auf steadyhq.com/cuts. Und es kommt mit Sicherheit auch irgendwann mal eine Bergmann-Folge, wo ich mich dann auch drauf freue. Ja, Özgün, danke, dass du mit mir über diesen, ja, wahrlich nicht leichten Film gesprochen hast. Also danke, dass du bereit warst, auch dir das jetzt mal hier zusammen mit mir zu geben und den Podcast zu machen und sowas. Man hätte wahrscheinlich auch zu einer einfacheren Folge hier mal so als Gast kommen können.
Nee, ich bin wirklich glücklich, darüber dabei gewesen zu sein. Und deine Online-Annonce sozusagen hat auch mir den Film ein bisschen wieder in meinen Horizont gerückt. Es war auch für mich eine Bereicherung. Und auf jeden Fall, den Cuts-Podcast liebe ich eh. Und daher ist es eine Ehre, hier gewesen zu sein.
Das freut mich. Und genau, man kann dir auf Twitter folgen. Dein Name ist da Gutwettersnitch, aber das Handle ist @özgünkaya93, aber ohne, wie heißen die Punkte? Ohne die Punkte über den Vokalen. Also mit den normalen Vokalen. Genau, da kann man dir folgen und natürlich den Keine-Meinung-Podcast abonnieren, wo ihr dann bald auch mit Wolfgang sprecht. Genau, und das war's dann von uns. Wir sprechen hier nächste Woche höchstwahrscheinlich über den Sarah Wagenknecht-Film, über die Dokumentation. Ich muss noch mal gucken, genau mit wem. Da bin ich auch gerade so ein bisschen auf GesprächspartnerInnen-Suche. Und man kann so ein bisschen sagen, das klingt jetzt komisch, nachdem wir hier so eine tolle Folge gemacht haben, aber es kommt so ein bisschen in Anführungsstrichen jetzt so eine saure Gurkenzeit. Also jetzt, nachdem die Berlinale vorbei ist und bis dann Cannes ist, ist es so, dass nicht die, ja, die, so diese High-Quality-Indie-Filme oder sowas, die wir oft besprechen, ins Kino kommen, aber dadurch halt interessantere, kleinere Filme, wie jetzt auch zum Beispiel For Sama plus, ja, ach, habe ich vorhin schon gesagt, ne? Mal gucken, ob Cannes überhaupt stattfindet. Naja, wir werden sehen. gut, dann danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss.
Tschüss.
Cuts ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich erreichen auf Twitter @char_eichler oder mir eine Mail schreiben. cutspodcast@yahoo.com ist die Adresse. Und ich danke natürlich einmal unseren Studiobossen Tom Simmert, Georg Kraus und Joshua Franz und unseren weiteren ProduzentInnen. Björn Becker, Marcel Beermann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Heiko Dörr, Anna Eiselt, Sarah Elipott, Lisabeth Fulda, Max Gilbert, Paul-Vincent Guigas, Jonas Helmrich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld und Falk Tietschmann. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und falls irgendwer anders am Ende einer jeden Cuts-Folge genannt werden will, dann einfach mal nachschauen auf steadyhq.com/cuts. Bis zum nächsten Mal. Ciao.